Mühe und Arbeit war sein Leben, treu und fleißig seine Hand. Ruhe hat ihm Gott gegeben, denn die hat er nie gekannt. Kennst du diesen Spruch? Er wurde früher gerne mal über Traueranzeigen geschrieben. Das ist doch eine Todesanzeige für ein Ackergaul, meinte einmal einer unserer Seelsorgeprofessoren. Beim Ackergaul ist das ganze Leben Mühe und Arbeit. Aber wenn man das als einziges über einen Menschen sagen kann, dann kann der einem doch leid tun. Wie gesagt, diese Begegnung mit diesem Spruch ist lange her, aber das Thema Arbeit ist ja sehr aktuell. Finanzminister Christian Lindner will Arbeit attraktiver machen und bietet steuerliche Anreize für Überstunden. Dagegen halten die Linke und die Gewerkschaften dagegen und sagen, wir brauchen die 4-Tage-Woche. Und erstaunlicherweise haben die Betriebe, die das im letzten Jahr ausprobiert haben und wissenschaftlich begleitet wurden, durchweg positive Erfahrungen gemacht. Also Arbeit ist ein ganz aktuelles Thema. Aber um zu den verschiedenen Ansätzen begründet Stellung beziehen zu können, ist es wichtig, dass wir uns erst einmal Gedanken über die Arbeit machen. Gedanken aus biblischer Sicht. Und es spielt hier keine Rolle, ob das jetzt Erwerbsarbeit oder Hausarbeit ist. Und auch diejenigen, die schon aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, dürfen hier bleiben. Ich möchte ganz vorne beginnen. Und der Beginn von Arbeit ist überraschend positiv. Der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Das ist das erste Mal, dass das Thema Arbeit im weitesten Sinn in der Bibel auftaucht. Aber gleich danach heißt es, und der Herr machte aus der Erde alle die Tiere auf dem Feld und alle Vögel unter dem Himmel und brachte sie zum Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch ein jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und auf dem Feld seinen Namen. Arbeit ist also tatsächlich erstmal etwas ganz Ursprüngliches, ein Teil der Bestimmung des Menschen. Arbeit ist, zumindest so wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat, etwas Positives. Gott nimmt den Menschen mit hinein, seinen Lebensraum zu gestalten und zu verwalten und zu erhalten. Der Mensch darf mitmachen bei der Schöpfung Gottes, bei der Gestaltung der Erde. Einmal ganz praktisch bei der Gartenarbeit, aber auch auf der Ebene drüber. Die Dinge beim Namen nennen, sie einzusortieren, zu ordnen. Interessanterweise, korrigiert mich, war am Anfang aber noch keine Produktion dabei. Gott hat gesagt, ihr dürft alles essen in dem Garten. Da steht jetzt zunächst noch nichts dabei, dass man erstmal die Kartoffeln säen muss. Es ist in dem Garten ja alles gewachsen. Und auch die Produktion. Gott war ja der erste Schneider. Er hat ja im Zuge des Sündenfalls als erster Adam und Eva Kleidung gemacht. Arbeit ist zunächst das Hineinnehmen Gottes den Menschen in den Schöpfungsprozess. Der Mensch darf partizipieren, er darf teilnehmen. Und das ist eine unglaubliche Wertschätzung. Und ich denke, das unterscheidet auch den Menschen unter anderem von allen anderen Lebewesen. Durch seine Arbeit darf der Mensch an Gottes Schöpfung mitwirken. Er ist nicht nur Konsument, sondern Co-Worker. Lasst uns diesen Gedanken einmal festhalten, der wird später noch wichtig. Weil so positiv, wie es angefangen hat, geht es nicht weiter. Nachdem der Sündenfall aufgeflogen ist, heißt es, Dornen und Disteln soll dein Acker tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen. Vorbei ist es mit dem Rundweg positiven Arbeiten. Gott sagt sogar, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich nähren. Da kommt dann etwas ganz anderes in die Arbeit mit hinein. Etwas, das vielleicht viele erstmal mit Arbeit auch verbinden. Dornen und Disteln ist das Bild, das die Bibel hier verwendet. Dornen und Disteln spielen ja auch in vielen Gleichnissen eine Rolle. Man denkt an das vierfache Ackerfeld oder das Unkraut im Weizen. Jesus greift dieses Bild aus. Es geht hier um etwas, was die Arbeit beschwerlich macht. Was gegen das Schöne ja querschießt sozusagen. Und ich erinnere mich, es ist schon ganz lang her, als Jugendlicher oder so, habe ich mir dann mal überlegt, okay, die wenigsten sind ja noch Ackerbauern und auch die Dornen und Disteln auf dem Feld sind ja mit Herbiziden, Pestiziden und den modernen Maschinen nicht mehr so das Problem wie damals. Was also sind denn Dornen und Disteln heute? Das ist vielleicht die Arbeitsplatzsicherheit oder der Bedarf. Das hat sich heute durch den Fachkräftemangel sicher etwas gewandert, aber als ich von der Schule fertig war, da wurde uns allen selten offen gesagt, aber immer vermittelt, ey, eigentlich brauchen wir dich nicht. Du musst halt schauen, was du machst, irgendwo wirst du was finden. Aber also ich habe zum Beispiel ein Jahr noch Praxisjahr vorm Studium machen müssen, weil man einfach keine Theologen brauchte. Und so ging es ganz vielen, die gesagt haben, ja, ist doch nett, dass du da arbeiten willst, aber eigentlich... Oder eben das Schreckgespenst der letzten 20, 30 Jahre, die Arbeitslosigkeit. Ist heute auch anders, aber ich weiß es noch, boah, bloß nicht arbeitslos werden. Da finde ich nie mehr was, mit zunehmendem Alter umso schlimmer. Also das ist das eine. Oder der Verlust von Evidenz, also das heißt, ich weiß eigentlich nicht, warum ich arbeite. Ja? Was mache ich hier eigentlich? Früher war das völlig klar. Wenn ich Kartoffeln ernten will, muss ich Kartoffeln säen. Dann muss ich früher noch die Kartoffelkläfer einklauben. Ja? Dann muss ich mich drum kümmern. Aber ich habe danach auch die Ernte einzufahren. Da war der Bezug noch viel deutlicher. Aber heute, viele Menschen sind so spezialisiert, dass sie halt einen Teilprozess machen und das große Ganze aus den Augen verlieren. Das hat ja begonnen in der Industrialisierung. Als Ford auf die Idee kam, statt dass viele Arbeiter ein Auto mühsam aneinander machen, kann man das doch vorbeifahren lassen und jeder macht seine Schraube. Ja? Das ging flott, das ging zügig, aber die Leute sind dabei auf der Strecke geblieben. Und die Selbstmordrate bei den Arbeitern in dieser Zeit war enorm hoch oder die Alkoholrate. Weil wenn du den ganzen Tag einfach eine Schraube festziehst, da wirst du blöde. Ich habe das selber auch mal erfahren. Nach dem Studium habe ich mal eine Zeit lang bei der Post gearbeitet. Das war eine ganz einfache Tätigkeit. Du hast das Paket genommen von dem Platz, wo es kam, hast es dann 5 Meter getragen und in den Container eingeschlichtet. War trocken, geregelte Arbeitszeit, total traumhaft. Aber irgendwann, ich habe dann versucht, Musik zu hören oder irgendwelche Vorträge, aber das ist auch ein Teil, die... Ja, von den Dornen und Disteln, dass es nicht mehr völlig klar ist, das, was ich mache, ist sinnvoll. Ich trage damit etwas Produktives bei. Die Einteilung, Eintönigkeit, die Entfremdung mit der Arbeit, was mache ich da überhaupt? Und dadurch natürlich auch der Verlust von Freude und Sinn an der Arbeit. Wir haben es gehört, seit dem Sündenfall ist die Freude an der Arbeit getrübt. Aber ursprünglich, und das finde ich faszinierend, Gott hat sich die Arbeit als etwas Freudevolles und Positives gedacht. Vielleicht fallen dir noch andere Dornen und Disteln ein. Aber in der gefallenen Welt ist Arbeit eben nicht nur positiv, sondern auch mit Mühe, mit Erfolglosigkeit und mit Scheitern verbunden. Adam und Eva sind morgens aufgewacht und haben gedacht, cool, was können wir denn heute wieder arbeiten? Arbeit hat Spaß gemacht, Arbeit war sinnvoll und Arbeit war im Paradies auch nicht anstrengend. Leider ist das seit dem Sündenfall anders. Und trotzdem sollte auch bei uns Arbeit nicht nur ein notwendiges Übel sein. Dafür ist der Mensch zu schade. Übrigens ein kleines Bonuswissen. Die Ausdifferenzierung der Arbeit hat erst nach dem Sündenfall begonnen. Adam und Eva hatten den ganz pauschalen Auftrag: kümmert euch drum, benennt es, pflegt es und freut euch dran. Aber bei Kain und Abel hat es angefangen. Abel wurde Schäfer, Kain ein Ackermann. Und später unter Kains Nachkommen hat sich dann noch viel weiter ausdifferenziert. Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten, also die Nomaden. Sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen alle Zither- und Flötenspieler. Also ein ganzer Stamm von Musikanten, auch bemerkenswert. Und der Tubal Kain, der dritte Bruder, der machte Werkzeuge für Erz- und Eisenschmiede, also der Handwerker. Finde ich interessant, dass auch das schon am Anfang der Bibel erwähnt wird. Am Anfang hat Gott die Arbeit nicht eingegrenzt. Wie gesagt, es gab ja auch nichts, wovor man den Menschen hätte schützen müssen. Und doch setzt Gott der Arbeit Grenzen. Gedenke des Sabbattages, das du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag, am Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnet der Herr den Sabbattag und heiligt ihn. Also, zumindest nach dem Sündenfall, lebt der Mensch nicht mehr, um zu arbeiten. Das unterscheidet ihn vom Ackergaul. Gott setzt Grenzen und sagt, Arbeit hat ihre Zeit, aber auch Nichtarbeiten hat seine Zeit. Gott unterbricht das rege Treiben, vielleicht die Tretmühle. Er sagt, mach mal Pause. Arbeit ist nicht alles im Leben. Zumal, wenn sie eben auch mit Dornen und Disteln durchsetzt ist. Gott geht selber mit gutem Beispiel voran. Und nicht nur der Sabbattag, sondern auch die vielen biblischen Feiertage. Da heißt es ganz oft, an diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Natürlich kann man jetzt dann auch da wieder in die Diskussion gehen, was ist denn dann Arbeit? Ja? Ist es Arbeit, wenn ich am Sonntag einen Kuchen backe oder wenn ich die Stühle im Gottesdienst stelle? Es gibt ja da auch Begrenzungen teilweise, wie viele Schritte ich machen darf. Ich glaube, so weit hat Gott gar nicht gedacht. Und ich glaube, das ist ihm auch nicht wichtig, sondern das Zeichen, mach mal Pause. Verlier dich selber nicht in der Tretmühle der Arbeit. Komm mal raus, guck mal da raus, es gibt noch viel mehr. Es gibt Familie, es gibt Freizeit und es gibt mich. Gott drückt die Pausetaste und sagt, schau dich mal um. Das Leben ist viel mehr als die Arbeit. Der Sabbat oder bei uns der Sonntag und die kirchlichen Feiertage sollen den Blick heben auf den Sinn des Lebens. Den Blick heben auf Gott und die Mitmenschen. Und der Sonntag und die Feiertage sollen den Menschen Zeit schenken. Zur Fröhlichkeit, zur Geselligkeit, zum Ausruhen. Das ist nicht immer einfach. Viele Menschen leiden am sogenannten Martha-Syndrom. Du kennst Martha, oder? Es war eine Freundin von Jesus und er besucht die Familie. Maria lässt alles stehen und liegen und sagt, hey, Jesus kommt, den will ich hören, da will ich mich drauf konzentrieren. Und Martha macht und rödelt und schafft, dass sie eine gute Gastgeberin ist. Verständlich. Ich kann sie schon auch ein Stück verstehen. Da kommt Jesus, dem will ich das Beste geben. Ich weiß noch, bei uns war es früher als Kind so, wenn da Gäste kamen, die nicht zur Familie gehört haben, Dann wurde schon morgens geputzt und gefegt, und wenn ich dann heimgekommen bin, man hat gerochen, aha, es riecht nach Kaffee am Nachmittag, Kuchen wurde, also das beste Geschirr wurde rausgegeben, da wurde vorbereitet. Ich kann Martha verstehen. Und doch weist sie Jesus zurecht und sagt, jetzt mach doch mal Pause. Du musst lernen, im Leben die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich glaube, das ist auch die Kunst. Arbeit ist nicht mehr nur positiv, aber sie ist eine Bestimmung des Menschen. Arbeit ist nicht der Sinn des Lebens. Also müssen wir lernen, auch mal bewusst nicht zu arbeiten. Warum fällt es denn vielen dennoch schwer, sich einfach mal hinzusetzen und nichts zu tun? Ich habe das schon ganz oft gehört. Mensch, Oma, jetzt bleib halt mal hocken. Opa, jetzt setz dich, wir machen das schon, ja? Warum fällt es denn Oma und Opa und nicht nur denen so schwer, einfach mal sitzen zu bleiben? Warum wollen denn so viele dann Martha spielen? Ich denke, weil vielen Menschen ihr Leben lang beigebracht wurde, wenn du nichts tust, bist du nichts wert. Vielleicht nicht offensichtlich, aber ganz oft unterbewusst. Wenn du nichts tust, bist du nichts wert. Und das ist eine gefährliche Einstellung. Das ist ein sogenannter Antreiber oder Glaubenssatz. Das kommt aus der Seelsorge. Jeder Mensch hat irgendwelche Glaubenssätze, das hat jetzt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun, sondern irgendwelche Sätze, die ihn antreiben, so zu sein, wie er ist. Und da gibt es gute und da gibt es schlechte. Und ein schlechter ist eben, du bist nichts wert, wenn du nichts leistest. Das kommt nicht von Gott. Das kommt vom Teufel. Weil was bedeutet das denn für Menschen, die nicht mehr arbeiten können? Für alte Menschen oder Menschen mit Behinderung? Die sind doch dann, wenn man dieser Logik folgt, automatisch nichts wert oder weniger wert. Und genau das will Gott nicht. Gott sagt, du bist genug. Du bist mein geliebtes Kind, egal was du tust und egal was du leistest. Arbeit definiert nicht den Wert eines Menschen. In Matthäus 16, 26 heißt es, und ich nehme hier die schöne alte Luther-Übersetzung, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Anders gesagt, was hilft es denn dem Menschen, wenn er sich abrackert und vielleicht auch erfolgreich ist und Geld verdient und Sachen auf die Beine stellt, und daneben seine Seele verliert und am Leben vorbeilebt. Gott drückt bewusst auch die Pausetaste. Und ich glaube, das sollten wir bewusst auch wieder lernen. Ein gutes oder ein wichtiges Stichwort, was in dem Zusammenhang erwähnt werden muss, ist die sogenannte Work-Life-Balance. Ein modernes Wort, was auch in dieser Form grundfalsch ist, aber das Anliegen ist wichtig. Work-Life-Balance heißt ja eigentlich, dass wir die Balance, das Gleichgewicht finden zwischen Arbeit und Leben. Ja, was heißt denn das? Gehört denn die Arbeit dann nicht mehr zum Leben? Lebe ich nur, wenn ich nicht arbeite? Das müssen wir hinterfragen. Wobei das, was damit gemeint ist, dieser Ausgleich, ja wichtig ist und sogar göttlich, das haben wir gehört, Gott drückt die Pausetaste und sagt, lass das eine und das andere nicht überhand nehmen. Ruhe und Freiheit, Erholung, dafür setzt Gott der Arbeit Grenzen. Zeit haben, einfach mal ein Buch zu lesen, mal den Sonnenschein zu genießen, mal das Vogelgezwitscher zu genießen. Das ist auch wichtig. Einfach mal keine Erwartungen erfüllen müssen. Ich genieße das im Urlaub. Nicht, dass ich das Leben hier nicht genieße. Das ist der Unterschied, das ist auch Leben. Aber einfach mal nichts tun zu müssen. Keine Liste abarbeiten müssen. Nicht wissen, oh, bis morgen muss ich das haben, bis nächste Woche das. Der Mensch lebt nicht, um zu arbeiten. Und was dieser Begriff von der Work-Life-Balance auch suggeriert. Du musst dann in der Zeit, in der du nicht arbeitest, quasi dein Leben nachholen. Du musst dann alles reinquetschen, dass du das Gefühl hast zu leben. Freizeitstress ist auch nicht von Gott gewollt. Die Arbeit soll zum Leben dazugehören. So ist der Grundgedanke, auch noch in dieser gefallenen Welt mit Dornen und Disteln. Aber wenn die Arbeit so richtig zum Leben gehören soll und nicht ein Gegensatz zum Leben ist, dann müssen schon bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu kommen wir im nächsten Kapitel, der Sinn der Arbeit. Wir erinnern uns, ursprünglich ist der Sinn der Arbeit die Ordnung und die Gestaltung der Welt des Lebensraums. Arbeit ist von Gott her immer schöpferisch gedacht und freudebringend. Der Lebensunterhalt, das Geld, ist zunächst im Paradies nicht damit gemeint. Aber das kommt natürlich. Das kommt. Und auch in der Bibel gibt es genug Stellen, die die Wichtigkeit der Versorgung betonen. Zum Beispiel Sprüche 10, Vers 5. Moment. Denn wer keine Lust hat, rechtzeitig zu pflügen, der muss in der Ernte betteln und kriegt nicht. Und nur wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, macht seinen Eltern Schande. Oder Sprüche 20, Vers 4. Im Herbst will der Faule nicht pflügen, so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Also das Geld, der Broterwerb, ist zumindest in der gefallenen Welt schon auch ein Teil des Sinns der Arbeit. Aber Geld alleine ist kein Argument. Es macht auf Dauer kaputt, wenn jemand nur noch in die Arbeit geht, damit er seine Rechnungen bezahlen kann und innerlich gekündigt hat, weil dann kommt man in das, wann ist endlich die Arbeit hoch? Ich weiß nicht, ob du es aus dem Radio kennst, hoch die Hände Wochenende, ja? Wenn du dich auf das Ende der Arbeit freust. Nicht nur, weil du dann Zeit für andere Menschen hast oder Zeit für Dinge, die dir Spaß machen, sondern weil dann, wenn es nur noch um den Broterwerb geht, die Arbeit tatsächlich zu etwas wird, was sich vom Leben entfremdet. Ich kenne ganz wenige Menschen, die sagen, Arbeit macht mir eigentlich keinen Spaß und ich sehe da auch keinen Sinn dahinter. Aber die Kohle stimmt und deswegen mache ich es halt. Ich bin der Überzeugung, dass Arbeit wenigstens bis zu einem gewissen Grad Freude und Erfüllung bringen soll. Natürlich haben es die wenigsten, dass sie sagen können, ich mache mein Hobby zum Beruf. Das ist ja schön, wenn man sein Geld damit verdient, mit den Dingen, die man eh gerne macht. Das ist sicher ein Ideal. Ich fand das interessant. Ich hatte eine Zeit, da habe ich die Leute immer gefragt, warum machst du eigentlich das, was du machst? Und da habe ich auch meine Zahnärztin gefragt, wie kommt man denn auf den Gedanken, Zahnärztin zu werden? Und die hat gesagt, naja, mir hat das immer schon Spaß gemacht, kleine Dinge zu reparieren. Wow! Okay! Ja, also das ist eine Möglichkeit, das zu machen, was man gerne macht. Umgekehrt habe ich es auch oft erlebt, wenn man über lange Zeit etwas tut, wo man eine Abneigung dagegen hat, das macht auch krank. Natürlich gibt es in jeder Arbeit Hochs und Tiefs und es gibt Bereiche, die Spaß machen und andere, die weniger, aber es geht so um das Ganze. Und ein drittes, der Sinn. Das bemerken vielleicht einige Berufsgruppen eher als andere, ja? Ein Notarzt kann sagen, wow, ich habe heute 3 Menschenleben gerettet. Oder ein Architekt geht durch die Stadt und sagt, das Haus habe ich gebaut, das habe ich gebaut, da hinten. Oder die Lehrerin, der Lehrer. Ich habe mal, das ist auch schon lange her, kommt auch aus dieser Phase, die Friseure gefragt, wie wird man denn Friseurin? Und sie hat gesagt, naja, mir macht es Freude, Menschen zu gestalten. Die meisten Menschen, die hierher kommen, die gehen schöner wieder raus. Da ist ein Sinn dahinter. Ja? Also das müssen nicht die ganz großen Berufe sein. Aber ich glaube, dass es in jeder Arbeit wichtig ist, einen gewissen Sinn zu sehen. Und wenn das ist als Supermarktleiter, ich möchte, dass der Laden hier läuft, dass die Leute hier bekommen, was sie wollen. Also das ist nicht auf bestimmte Berufsgruppen gedacht. Und wie gesagt, nicht jeder kann sein Hobby zum Beruf machen. Nicht jeder hat einen Beruf, wo der Erfolg sofort sichtbar ist. Aber es gibt etwas, was für alle Arbeiten gilt, für alle Arbeitsplätze, für alle Tätigkeiten, etwas, das Sinn gibt. Für wen arbeitest du? In Kolosser 3, Vers 22 heißt es, alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Natürlich gibt es Arbeitsplätze, die sind nicht besonders anforderungsreich. Ja? Da sieht man keinen Sinn, das macht keinen Spaß. Und trotzdem, alles, was ihr tut, tut von Herzen. In Epheser 6, Vers 5, da wird es noch ein bisschen konkreter. Da heißt es, ihr Sklavinnen und Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren und Herrinnen. Heute würde man sagen, liebe Arbeitnehmer, gehorcht euren Arbeitgebern. Ehrt und fürchtet sie. Dient ihnen so aufrichtig, als dienet ihr Christus. Tut es nicht nur äußerlich, um euch bei ihnen einzuschmeicheln. Betrachtet euch vielmehr als Sklaven von Christus, die den Willen Gottes gerne tun. Tut eure Arbeit mit Lust und Liebe als Leute, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denkt daran, der Herr wird jeden für seine guten Taten belohnen, gleichgültig, ob jemand Sklave oder frei ist. Aber auch die Ermahnung an die Gegenseite, ihr Herrinnen und Herren, also ihr Arbeitgeber, behandelt eure Sklaven und Sklavinnen im gleichen Geist. Lasst das Schelten und Drohen. Denkt daran, dass sie einen Herrn im Himmel haben, der auch euer Herr ist. Und der ist ein unparteiischer Richter. Da wird eine ganz andere Dimension angesprochen. Ich glaube, dass den meisten Sklavinnen und Sklaven damals die Arbeit auch nicht unbedingt Freude gemacht hat. Sie waren ja auch nicht frei, die Arbeit zu wählen. Und trotzdem werden sie ermahnt, tut eure Arbeit für Gott. Für mich war damals klar, dass ich in den hauptamtlichen Dienst möchte. Gott hat für mich so viel getan, ich möchte viel für ihn tun. Das war meine Berufung. Aber mittlerweile ist mir sehr deutlich geworden, du kannst, egal was du machst, an Gottes Reich mitarbeiten. An jeder Stelle, an jedem Arbeitsplatz, bei jeder Tätigkeit an Gottes Reich bauen. Wie kann ich dort, wo ich bin, wo ich arbeite, den Menschen dienen? Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, um Sinn und vielleicht sogar Freude an der Arbeit zu finden. Ich kann daran arbeiten, dass in meiner Abteilung ein menschenfreundliches Klima herrscht. Ich kann auch anstrengenden Kunden oder Kollegen als Gottes geliebte Geschöpfe sehen. Ich kann, wo ich bin und was ich tue, anderen Menschen Gottes Zeuge sein. Das gilt für einfache und für Führungstätigkeiten. Das gilt für Hausarbeit genauso wie für den Beruf. Wenn du willst, kannst du Folgendes mitnehmen. Das Erste, Arbeit ist nie Selbstzweck und auch nicht Lebenssinn. In der gefallenen Welt ist die Arbeit nicht mehr nur positiv, sondern auch mit Mühe, Erfolglosigkeit und Scheitern verbunden. Aber Arbeit ist deine Chance, Gottes Welt mitzugestalten. Amen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir leben dürfen. Danke, dass wir leben und arbeiten dürfen und das nicht nur, um Geld zu verdienen. Danke, dass du uns deine Welt mitgestalten lässt, dass du uns Verantwortung gibst, egal in welcher Position, Verantwortung für deine Welt und für unsere Mitmenschen. Und wir bitten dich, dass du uns ja diesen Sinn wieder aufzeigst, dass du uns Freude schenkst, auch wenn viele Tätigkeiten keine Freude machen, dass du uns Sinn zeigst, auch wenn vieles sinnlos scheint, und dass du immer zeigst, dass wir für dich arbeiten. Wir bitten dich um deinen Geist, dass der uns zeigt, wo wir an deinem Reich hier bauen können, wo wir Nächstenliebe leben können, wo wir dich bezeugen können. Danke, dass du uns nicht nur liebst, wenn wir produktiv sind. Danke, dass du uns unseren Wert gibst. Amen.